Ja, meine Lieben, also das heißt, wir werden uns jetzt einmal den Plan machen, was wir alles in nächster Zeit besprechen werden, weil wir haben ja einige Anregungen auch und das passt dazu, ist ein Ausgangspunkt nach wie vor mal die Geschichte mit Kain und Abel, würde ich sagen, weil das ist eigentlich überhaupt das Urbild der Probleme, die man bei jeder geistigen Entwicklung überwinden muss. Im Grunde ist das eine unser eigenes höheres Selbst und das andere unser kleines Ich unten. Und das geht es eigentlich. Also der Kampf gegen Kain, zwischen Kain und Abel spielt sich im Grunde in uns ab. Natürlich dann auch zwischen Menschengruppen, weil bei dem einen halt das eine Prinzip stärker ist und beim anderen das andere Prinzip. Aber es geht eigentlich darum, dass das zwei Seiten von uns selbst sind. Also das ist einmal der Kern der Geschichte. Und wir sind, man kann sagen, bis zur Zeitenwende, aber auch noch darüber hinaus war mal sehr dominierend der Abel-Impuls, also der Impuls, der von oben kommt, wo es aber natürlich das eigene höhere Ich, aber mit den ganzen Hierarchien darüber, die hineinwirken. Also das war sehr stark kulturprägend auch. Nur natürlich schon auch ein wichtiger Faktor, trotzdem der Kainsfaktor, weil unten die Kultur, die wirklich auf dem Boden steht, dafür ist der Kain zuständig. Und es gab also in der Vergangenheit öfter schon den Versuch, diese beiden Strömungen zu vereinigen. Weil diese beiden Strömungen zu vereinigen, heißt ja letztlich in sich selbst auch dann diesen Ausgleich zu schaffen, weil ohne dem ist es nicht möglich. Und es gab also einen sehr starken Versuch schon in der atlantischen Zeit, der im Grunde katastrophal schief gegangen ist. Also einer der Folgen war, dass diese ganzen schwarzmagischen Praktiken letztlich aufgetreten sind, die zum Missbrauch der Ätherkräfte führten und die Atlantis zugrunde gerichtet haben. Man kann jetzt im großen Zusammenhang sagen, dass das auch eine Entwicklungsnotwendigkeit war, dass die Atlantis untergeht. Die Frage ist halt immer wie. Also dass es so passiert ist, hängt damit zusammen, dass also diese Vereinigung der beiden Strömungen komplett gescheitert ist. Ein nächster Versuch, und mit dem wir uns auch noch einmal wiederholend beschäftigen, wo auf die Tempellegende hinzielt, also die Geschichte des salomonischen Tempelbaus, wobei dieser Tempelbau ja eigentlich ein Bild ist für den Leib des Menschen, namentlich für den physischen Leib des Menschen. Also da sind die Gesetzmäßigkeiten drinnen, die den physischen Leib des Menschen ausmachen. Und indem also dieses Bauwerk, auch das äußere Bauwerk in die Welt gesetzt werden sollte, sollte das eigentlich ein Impuls sein, dass also die Entwicklung des Leibes in die richtige Richtung geht, eben einmal um vorzubereiten die Inkarnation des Christus und dass es möglich ist, den Menschen, die ihm halt nachfolgen, dann entsprechende Leiblichkeit auch sich aufzubauen, die nämlich vereinigen kann, wirklich dieses einerseits, ja, auf dem Boden so fest stehen, dass ich die Verbindung habe auch zu den Kräften da unten, auch die Auseinandersetzung suchen kann mit den Kräften da unten, andererseits aber nicht verliere die Beziehung nach oben. Also das heißt, es geht darum, gerade bei dem salomonischen Tempelbau besonders, um jetzt gerade auf der leiblichen Ebene diese Vereinigung einmal zustande zu bringen oder auf der leiblichen Ebene die Voraussetzung dafür zu schaffen. Weil nicht jedes Leibesgefäß ist überhaupt geeignet, beide Impulse in sich aufzunehmen. Weil es ist immer die Gefahr, dass ich eine Leiblichkeit bekomme, die eigentlich immer die Tendenz hat, da zu viel in der geistigen Welt zu schweben. Also dann ist man wieder auch Luzifers und das geht aber bis ins Leibliche hinein. Oder es ist was ganz aufs Irdische hinunterzieht. Und der Impuls ist heute natürlich besonders stark. Also der ist ganz stark und zum Beispiel unser ganzes Bildungswesen heute oder so ist darauf aufgebaut, eigentlich eine Leiblichkeit oder die Leiblichkeit so zu malträtieren, dass sie da unten gefesselt wird und das alles wegfällt. Also ausgehend von unserem Verstandesdenken, wo also wirklich die Ätherkräfte ans Gehirn gefesselt werden und der Mensch also zu einem Gehirnautomaten letztlich irgendwann wird. Also die Dinge, die die Naturwissenschaft heute schon so beschreibt, sind auf jeden Fall eine mögliche Zukunftsperspektive, die eintreten könnte. Und dann würde aber unser wirkliches Ich, unser höheres Ich, einfach nicht mehr die Möglichkeit haben, sich zu inkarnieren. Und dadurch nicht die Möglichkeit haben, sich in Freiheit weiterzuentwickeln. Weil wir sind noch nicht so weit, dass wir uns rein in der geistigen Welt in völliger Freiheit entwickeln könnten.
Also das. Welche ist dann die ideale Leiblichkeit? Sind da jetzt die Temperamente auch einbezogen?
Es sind die Temperamente, es ist alles einbezogen. Nur es gibt jetzt, man müsste das so sagen, es gibt jetzt kein Ideal für alle. Sondern es geht darum, das Ideal besteht darin, dass die Leiblichkeit bis in die Physis hinein optimal der eigenen Individualität angepasst ist. Das heißt, dass das physische Gefäß unten dem höheren Prinzip vollkommen angepasst ist. Und das geht heute der Kampf. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Also es gibt nicht einen Musterleib sozusagen, wo man sagt, diese Idealform muss man nachstreben und die ist es. Ich meine, es wird sicher drinnen sein, dass die Temperamente ausgeglichen sind, irgendwo einigermaßen, und das wird auch im Laufe der nächsten Inkarnationen stärker werden. Also dass man jedes Temperament zur Verfügung hat, das man gerade braucht. Aber trotzdem wird es Unterschiede noch immer geben. Also, weil das ist nicht so eine einfache Rechnung, gut, also von jedem Temperament ein Viertel sozusagen und dann ist es optimal. Das ist ja immer eine lebendige Bewegung. Es gibt Momente, wo weiß ich nicht, der Choleriker mit Recht ganz im Vordergrund steht und alles andere zurücktritt und andere, wo der Phlegmatiker hervortritt, wie auch immer. Also das sind Qualitäten, die jetzt weniger im physischen Leib drin stecken, sondern im Ätherleib. Dort sind die Temperamente drinnen. Also das betrifft eben physischen Leib und Ätherleib. Um die zwei Dinge geht es einmal. Das ist das eigentliche Leibesgefäß unten einmal.
Es ist ja bekannt, dass die Kleineren, das haben wir in der Körperbeherrschung, sich einfacher tun, weil die Wege, die Nervenwege und so
weiter. Ja, sicher.
So lang sind. Auf der anderen Seite, nach meiner Beobachtung, können schwergewichtige Männer zum Beispiel auch mehr Energie freisetzen.
Also ja, unter Umständen. Schau, es ist so, es wird auch im Allgemeinen so sein, in den künftigen Inkarnationen, dass die Inkarnationen von der leiblichen Seite her einander ähnlicher werden. Weil sie immer mehr Ausdruck der eigenen Individualität sind. Und es wird sich auch viel stärker differenzieren, aber eben, also also zumindest die Menschen, die geistig strebend sind. Bei den anderen wird eher eine Gleichschaltung kommen. Also die nicht so stark in die geistige Entwicklung gehen, da wird am ehesten herauskommen, so eine Art Idealtypus. Also das wird man anstreben, wird man auch mit medizinischen, technischen Mitteln anstreben. Ich meine, es ist ja heute schon so, dass die in Amerika besonders stark, dass man sozusagen den Body verbessert, irgendwie nicht nur jetzt so, aber mit Operationen, was Gott was alles, also dass er designt wird halt. Irgendwo. Und
Sportarten werden dann auch ausgewählt.
Ja, natürlich. Also das wird eine ganz starke Strömung sein, dass es so ein Design gibt, das auf einen Art Idealtypus hinaufläuft und der wird vervielfältigt irgendwo. Das
ja, vom psychologischen, vom Leben her, tun sich dann solche Menschen natürlich leichter, weil es ist ja bekannt, gleich
Freunde
sind also vom Umgang, vom Sozialen,
ja, ja, ja,
viel angenehmer, als welche, die anders ausschauen.
Ja, 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 ja.
Und die Geistesstäbenden?
Die werden sich sehr differenzieren, also da die werden sehr stark individuelle Züge haben, also, und die werden von Inkarnation zu Inkarnation immer deutlicher herauskommen.
Also ich möchte eine sehr schöne Frau werden.
Genau. Ja, heißt natürlich auch, dass die tatsächlich, und das ist ja sogar heute schon sichtbar, also die Unterschiede natürlich zwischen den Geschlechtern geringer werden im Laufe der Zeit. Also es wird einfach sich mehr verwischen, dieses so betont männliche oder betont weibliche, sondern es wird so eben was Individuelles sein, wie auch immer.
Da gibt es schon den Namen Androgyn.
Ja, irgendwo. Die schlechte Nachricht für die Frauenrechtler ist, es wird eher den Charakter, den männlichen Charakter haben.
Na, das wollen sie.
Ja, genau.
Das wird ja schon angestrebt.
Aber das. Also diese Dinge werden. Da wird sich sehr viel ändern. Ich meine, es wird das ganze Fortpflanzungsgeschehen wird sich ändern. Also da rede ich gar nicht von der fernen Zukunft, aber es wird vieles einfach auch nur mehr in näherer Zukunft, also näherer Zukunft.
Ja, heißt,
ja, ja, also es wird immer mehr kommen. Ich meine, wir haben jetzt natürlich in vielen Völkern weltweit noch, geht es ganz natürlich, aber namentlich in der westlichen Welt wird es zunehmend problematisch. Also dass überhaupt die Fortpflanzung funktioniert ohne Hilfsmittel. Und das wird rasant weitergehen. Also, und das heißt, wir sind jetzt schon ziemlich am Höhepunkt auch dessen, dass die Bevölkerungsdichte auf der Erde zunimmt. Das wird vielleicht noch ein paar Jahrzehnte gehen, aber dann wird der Gipfel erreicht sein, ganz von selber, weil einfach die Reproduktionsrate sinken wird. Und das kann sich sehr schnell ändern. Also das ist dann innerhalb von ein, zwei Jahrhunderten geht es dann rapid runter wieder. Also es zeigt nur jetzt auch, dass wir in einer Zeit leben, wo sehr, sehr viele Individualitäten dabei sein wollen, müssen. Also die jetzt diese Kämpfe sozusagen da durchmachen müssen für ihre Entwicklung. Also viele suchen sich jetzt die Inkarnationen in dieser Zeit. Also besonders auch jetzt mit dem beginnenden 21. Jahrhundert.
Bei den Älteren heißt es, ich bin froh, dass ich nicht mehr lang lebe. Hört man immer mehr.
Ja,
ja. Ja, ja. Ja, ja. Nein, es ist, also es wird sicher, aber es ist erstens einmal, muss man sagen, jede Zeit ist schwierig und jede Zeit ist in gewisser Weise extrem schwierig, weil überall dort, wo wir in die Entwicklung hineingehen und sie ausreizen wollen, gehen wir immer an die Grenze des Möglichen. Und das Schicksal ist trotzdem so weise, dass es genau bis dorthin geht. An die Grenze, also an dem misst sich's. Also und in diesem Sinn werden wir jetzt in unserer Zeit genauso an die Grenze des Möglichen gehen, manche halt mehr, manche weniger. Aber daher ist diese Zeit sicher in keiner Weise schrecklicher oder was als andere Zeiten waren. Und sie ist eine Herausforderung. Wir müssen uns bewusst sein, wir kommen deswegen eigentlich her, uns diese Herausforderung zu suchen. Und das Interessante ist aber, dass der Kain, die Kainsöhne, die sind, die das auch wirklich annehmen. Obwohl sie vielleicht dann vergessen, ihr Oberes.
Zeitweise
zumindest. Zeitweise. Also jedenfalls ist nicht im Bewusstsein tragen irgendwo. Und was auch eine Zeit lang also sehr sehr legitim war, damit sie sich auf die Aufgabe da unten konzentrieren können. Weil was heute in keiner Weise eben passieren darf, ist die geistige Entwicklung zu missbrauchen dazu, um sozusagen sich da nach oben zurückzuziehen, dass ich mich wohler fühle und die Aufgabe unten zu vergessen. Weil dann komme ich genau in das hinein, was heute so vielfach mit den Suchtmitteln versucht wird. Das ist ja nichts anderes. Die Suchtmittel sind nichts anderes als entweder da rauszukommen oder sich abzuschneiden von dem oben und ganz runterzukommen. Also die Substanzen wirken unterschiedlich. Also Kokain zum Beispiel ist was ganz stark runterzieht. Das schneidet nach oben ab. Für etwas weiß ich, LSD oder was, das ist eh nicht mehr heute so in Mode, aber das hebt natürlich ganz raus. Oder Opium.
Aber ich glaube, das sind die geistigen Strömungen, die nach oben ziehen. Auch das Eifern, dass man die heute ein bisschen schon gesehen haben und dann
glaubt, naja, es verbindet sich. Es verbindet sich, ich meine, weil wenn man sie anschaut, also die große Drogenproblematik ist entstanden im Grunde mit dem Aufkommen des Materialismus. Also das heißt im 19. Jahrhundert im Grunde. Und seitdem ist ein gewaltiger exponentieller Anstieg an Drogenkonsum. Weltweit. Wurscht wo. Wurscht wo. Also, und zwar um Faktoren, also so aufs 10, 15-fache. Also, und teilweise wesentlich mehr. Ich meine nicht, dass nicht Drogen immer schon gebraucht wurden, aber in einem sehr geregelten Maß irgendwo. Also es gab nicht dieses Massenphänomen einfach. Und das ist heute da und ist zunehmend. Ist zunehmend. Also die Dunkelziffer ist natürlich auch wahnsinnig hoch. Und auch bei den Jugendlichen. Und das ist verständlich, weil sie werden zum Beispiel im Schulsystem in etwas hineingestoßen, was sie im Grunde nicht ertragen, was sie zerstört. Und sie suchen krampfhaft nach irgendeinem Weg rauszukommen und natürlich, da das Ich noch nicht wirklich voll geboren da ist, ist chancenlos dagegen. Also das heißt, sie suchen irgendein Mittel, das ihnen hilft, wegzukommen von dem. Und das heißt, es ist programmiert, dass der Drogenkonsum schon da zunehmen wird. Schon von relativ klein auf, und das fängt heute schon, weiß ich nicht, 11, 12 Jahren ohne weiteres an, und darum steht es früher. Und das wird insofern ein Problem sein, es wird sich natürlich manches ändern. So diese ganzen Designer-Drogen und diese Geschichten sind ja ein Anfang. Aber es gibt ja absolut seriöse, unter Anführungszeichen, Forschungen, wo es darum geht, wirklich Drogen genauso zu entwickeln für jede bestimmte Seelenstimmung, die man haben will, gibt es was. Ein entsprechendes Mittelchen, das auch jetzt nicht in dem Sinn süchtig macht, seelisch sicher abhängig, aber jedenfalls nicht körperlich abhängig zumindest und auch nicht im engeren Sinn schädlich, sodass man also wirklich mit Pillchen den Seelenzustand regulieren kann. Weil ich meine, das ist halt die einseitig arimanische Bestrebung, dass da unten eine Menschheit körperlich lebt, der es eigentlich total gut geht. Man darf sich das nicht jetzt als schreckliche Gesellschaft vorstellen, die wird relativ friedlich sein und relativ ausgewogen sein.
Bis Richtung Dumpf.
Bis Richtung Dumpf, natürlich. Weil eines wird nicht drin sein, das Ich. Das Ich wird praktisch keine Chance haben einzugreifen. Das heißt, wir haben dann wirklich ein sehr hochentwickeltes, gezähmtes, höheres Säugetier im Grunde. Das ist eine Entwicklung, die wahrscheinlich nicht aufzuhalten ist, komplett. Das heißt, es wird eine größere oder kleinere Zahl von Menschen treffen, die dieses Schicksal durchmachen, dass sie während der kommenden Erdentwicklung dann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr selbst mit ihrem Ich an ihrer eigenen Entwicklung arbeiten können. Sondern dass eigentlich da unten eine beseelte, belebte Körperhülle ist, die im Grunde von einer arimanischen Wesenheit bewohnt wird. Und das Ich schwebt darüber, kann sich nicht wirklich inkarnieren, kann nicht eingreifen, kann aber auch nicht wirklich hoch aufsteigen in die geistige Welt, also bleibt sozusagen in Erdennähe gefangen. Das ist eines der Ziele, die sich der Ahriman setzt. Und er wird große Zustimmung finden, weil es wird furchtbar angenehm sein. Also es ist nichts Schreckliches sozusagen für die Leute. Es wird also dem paradiesischen Zustand, sozusagen dem irdisch-paradiesischen Zustand zumindest näher kommen. Also
zählen da die Cannabis auch dazu?
Naja, das hebt raus. Also Cannabis ist was raushebt. Cannabis hat halt, also es ist wesentlich leichter von der Wirkung natürlich als zum Beispiel LSD oder diese Sachen. Oder Morphium, Opium, Heroin oder so, die sind alle schwerer. Was beim Cannabis ein relativ großes Problem ist, es lagert sich sehr stark im Körper ab. Also zumindest die Abbauprodukte, und bleiben sehr lang im Fettgewebe gespeichert. Die sind also sehr stark lipophil und die bleiben da drinnen. Und das heißt, es hat relativ zwar geringe, aber doch sehr nachhaltige Wirkung. Das ist das Problem. Aber wie gesagt, man wird in näherer Zukunft Mittelchen haben, die jedenfalls keine in dem Sinn körperlich schädlichen Nebenwirkungen haben werden, oder wenige zumindest, aber systematisch das Ich daran hindern, in den Körper reinzukommen. Das ist also eine große Herausforderung, und das ist letztlich was es beiden Seiten von uns sehr schwer macht. Mhm. Weil dann kann er da keine Impulse nicht umsetzen. Weil da ist dann eigentlich im Grunde ein arimanisch ferngesteuertes Wesen. Im Grunde das dasteht. Weil der Kain hat schon einen sehr starken, ja, von mir aus Ego-Impuls, aber das ist sein Ego, da wo er drinnen steckt. Und
aber ist nicht zurzeit Großteil der Bevölkerung auf der Erde arimanisch gesteuert?
Naja, ist sicher, wir gehen, aber das ist noch, das sind die allerersten Anfänge. Ich meine, es hat einen starken Schub gegeben jetzt um die Jahrtausendwende. Also es ist deutlich stärker geworden. Aber das ist trotzdem alles erst Vorbereitung. Also das wird sich noch mehr verstärken. Und wie gesagt, man muss sich bewusst sein, es wird äußerlich nicht furchtbar ausschauen. Gar nicht. Es wird schon das kommen, Krieg aller gegen alle irgendwann, aber das wird anders ausschauen. Es wird eine sehr starke Entwicklung lange sein, also vor allem in der letzten Kulturepoche, die nicht umsonst die von Laodicea ist, wo die Lauen sind, also diese letzte sogenannte amerikanische Epoche, die, wobei das eine weltweite Epoche ist, aber sie wird sehr stark dominiert sein von dem, von der Denkart, die sich in Amerika schon lange vorbereitet, sagen wir mal so, also wo das Geistige eben einfach keine Rolle spielt oder wenn total getrennt ist auf jeden Fall irgendwo. Also das ist nämlich interessant, der Ahriman hat kein Problem, dass ich sage, das Ich da oben, das darf sich ruhig dann mit der geistigen Welt da oben beschäftigen. Das stört ihn gar nicht. Im Gegenteil, das ist ihm sogar recht, weil dann holt er was herein und er kann es nutzen. Er will nur nicht, dass es runterkommen kann. Also das ist der Punkt. Es soll sich nur Inspirationen von oben holen, so viel als möglich. Das wird durchaus gefördert. Also viele der, wie soll ich sagen, esoterischen Bewegungen, auch die aus Amerika kommen, haben genau diese Problematik. Ist ja nicht so, dass es das in Amerika nicht gibt, das ist sehr stark. Man denke, die ganze New Age-Bewegung kommt eigentlich von Amerika. Also namentlich vom Westen her, also Kalifornien, dort die Gegend, dort ist eigentlich das Zentrum, von dem es ausgeht. Und das haben wir schon öfter darüber gesprochen, dass ja auch geografisch sehr stark ausgezeichnet ist, weil dort eigentlich die höchsten Ätherarten zusammenstoßen mit den allerstärksten unterirdischen Kräften. Nicht wahr? Wenn man von hier aus nach Osten geht, kommt man mehr in den, also nach Russland, mehr in den Lichtätherbereich hinein, dann sogar in den Klangätherbereich und über den Pazifik geht es in den Lebensätherbereich. Und das steigert sich im Grunde bis zur Westküste Amerikas hin. Und dort fällt es scharf hinunter ins Untersinnliche, das heißt in die magnetischen, elektrischen Kräfte, in die Kernkräfte zum Beispiel auch. Nicht umsonst ist die Atombombe im Westen Amerikas entwickelt worden, weil jetzt nicht Kalifornien, sondern Nevada, aber das ist auch die Gegend dort. Also der ganze Westen dort lebt von diesen unterirdischen, stark arimanischen Kräften. Und das heißt, da stößt aber was zusammen, was sehr stark luziferische Tendenz hat mit dem, was arimanische Tendenz ist. Und das ist genau das, was in den ganzen New Age-Bewegungen so stark drinnen ist. Da ist einerseits dieser total technische Rationalismus und andererseits ein völlig abgehobenes Geistiges. Und in Wahrheit, dazwischen gibt es das Ich nicht, das das in der Hand hat. Von dem ist in Wahrheit, ja sicher, als Wort steckt schon drinnen, aber konkret in der Praxis, ich will nicht sagen, dass das bei allen so ist, aber hier und da gibt es Goldkörnchen auch, aber im Großen und Ganzen ist viel davon drinnen.
Eine junge Amerikanerin kennengelernt, ja. Die hat es in einem wunderbaren Bild, ohne dass sie es wollte, gebracht. Aber jetzt, wenn du davon sprichst,
ja,
wird es wieder. Die hat also hier Yoga gemacht und gesungen, also
ja,
musische
Aufnahmen, ja, ja.
Und sie hat gesagt, sie geht dann wieder zurück,
ja,
nach Los Angeles.
Ja.
Und ihr Lebensziel ist, ein Hotel zu gründen.
Ja.
Da kommen am Samstag oder am Freitag nach der Arbeit die Manager mit ihrer Aktentasche,
ja,
legen sie dort ab, ja, beziehen ihr Appartement und dann über das Wochenende werden sie also mit Yoga und mit anderen Dingen eben,
ja,
in die Geistlichkeit.
Ja, 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 ja.
Und am Montag oder checken sie dann wieder aus,
ja, ja,
und gehen wieder arbeiten. Möglichst viel und möglichst rasch viel Geld verdienen, damit sie sich also dieses,
ja, ja, richtig,
leisten können.
Richtig.
Also dieses, aha, Abgeben von der,
genau,
von der Schwere, von der physisch und dann das Aufnehmen und dann wieder das Abgeben.
Ja, ja. Also das ist die Problematik, die auf uns zukommen wird, dass also diese beiden Bereiche komplett getrennt werden. Also da ist der Arimann ganz stark dahinter, dass er das einfach trennen will. Da gibt es sozusagen einfach auf der einen Seite das Business und die Technik und die ist ganz nüchtern und ganz, ganz kalt und an Fakten. Und dann gibt es ein Geistiges, das wunderbar ist, alles da sein darf, nur ja nicht, greif nicht in die Erdenwelt ein. Nicht wirklich.
Und wir haben es noch geschafft, in die Arbeitswelt auch uns selber einzubringen mit gewissen...
Ja, ja, nein, eben, das wird also einfach wichtig sein, dass es da einen Gegenimpuls gibt oder zumindest eine Ergänzung dazu gibt. Wird vermutlich auch nicht einmal unerwünscht sein, weil gewisse Impulse hereinkommen müssen. Ich meine, das Problem wird nur sein, dass halt die arimanischen Kräfte zunächst einmal den Wunsch haben oder das Bestreben haben, nicht zu viele Menschen zu haben, die diese Verbindung schaffen. Sie werden welche brauchen. Das wird der Herr Ahrimann drauf kommen und dafür wird er dankbar sein. Nur, wenn man das in menschlichen Worten ausdrückt. Aber es sollten halt nicht zu viele sein, weil sonst führt sich das ganze Art absurd um.
Dann verliert er die Herrschaft.
Dann verliert er die Herrschaft darüber. Ich meine, andererseits wäre es seine Erlösung, aber da das durchschaut er noch nicht so ganz, oder der Geschichte traut er nicht. Und das heißt aber konkret, wir, jeder einzelne von uns, der geistig strebend ist, hat heute ganz stark die Problematik, diese beiden Seiten zusammenzubringen, in sich einmal. Weil die ganzen Impulse, die jetzt so von außen kommen, weil eben ja die höheren Mächte uns die Freiheit gegeben haben, also wenn sie wer jetzt so von Haus aus einmal von selber reinmischt, dann sind es eh nicht die Widersacher. Weil die halten sich nicht so daran, dass sie sagen, gut, ich respektiere deine Freiheit, sondern die testen halt immer, die ziehen an uns. Also viele Arten, die Engel suchen oder was, es kommen schon Engel, aber es sind halt Luzi-Engel oder solche. Und also diese Verbindung zu schaffen, die ist für uns so wichtig. Also das heißt zum Beispiel konkret verbinden können den ganz nüchternen logischen Intellekt mit dem lebendigen intuitiven Denken von oben. So dass das keinen Widerspruch mehr gibt. Sich das ja umgekehrt aus dem Erdenwissen, sich das, wie wäre es im Mysterium damals, das Schwert sich schmieden, dass es zur Geistesweisheit wird. Also nicht zu sagen, arimanische Wissenschaft, will nichts wissen davon, geht mit alles nichts an. Ich meditiere da oben. Ja, meditieren soll ich schon, aber ich muss mich mit den Dingen, jeder auf seine Art, nicht weiß man nicht, jetzt jeder Mathematiker oder sowas werden, deswegen gibt es viele Wege. Aber das zu fliehen unten, das ist halt ein Luxus. Weil das schafft zugleich, wenn ich mich auch mit diesen Kräften unten auseinandersetze, schafft es auch immer, wie soll ich sagen, das Schutzgitter oder irgendwo, dass ich nicht völlig aufgefressen wäre von den Widersachermächten. Weil ich muss mir hier die Bewusstheit einfach holen. Das ist ganz wichtig, die Wachheit. Also es darf ja auch nicht reinkommen in ein geistiges Erleben, wo ich irgendwie wegschwebe. Das muss vereinbar sein mit dem völlig klaren, wachen Bewusstsein. Das ist unheimlich wichtig. Alles andere geht in eine Richtung, wo oben der Luzifer ist und unten uns der Ave erst recht auffrisst. Also das heißt, Bewusstseinsklarheit ist das Um und Auf. Das Um und Auf. Und das heißt aber auch, jetzt für viele Menschen noch, weil es gibt noch genug Völker, wo es eine gewisse Resthellsichtigkeit gibt. Halt weniger jetzt in Europa oder Nordamerika, aber es gibt genug noch, Südamerika, Afrika, weiß Gott wo, gibt es genug, wo noch alte Kräfte da sind. Natürlich ist das was Auslaufendes trotz allem, aber man muss sich klar sein, dass man die erst loswerden muss. Dass man die erst loswerden muss, bevor also die neue Entwicklung angehen kann. Also, und zwar wodurch, dann muss ich durch eigentlich durch diese Bewusstseins, von mir aus Verstandeskräfte, durch die klare Logik, durch den, sagen wir es besser, durch den Intellekt durchgehen. Intellekt ist nämlich noch was anderes als die Verstandesseele, die wir in der griechischen Zeit hatten. Also Intellekt ist halt eben das, was wir heute haben. Ja, begonnen hat eigentlich mit der Neuzeit erst so richtig. Schon als Erbe, die Scholastik bereitet da irgendwas vor, da ist der große Bruch dann drinnen. Da gibt es die, die noch irgendwas zumindest in der letzten Zipfel vom Geistigen mitnehmen. Das heißt, das sind die Ideenrealisten, die also in den Ideen noch etwas Geistiges sehen, das wirklich existiert. Die nehmen den letzten Zipfel noch mit und führen ihn bis ins klare logische Denken herunter. Das staubt eh schon dann überall hinten raus. Ist mühsam zu lesen, ist aber unheimlich intelligent, unheimlich logisch. Das ist alles fast unwiderleglich, so klar ist das. Also wenn man den Thomas von Aquino da liest, wie der argumentiert, das ist so präzise. Da können sich halt viele Denker ein Scheibchen abschneiden, wie präzise das ist, wie er alles auslotet. Aber es ist im Grunde keine bewusste Hellsichtigkeit mehr drinnen. Kein bewusstes Erleben der geistigen Inhalte. Es ist noch ein unheimliches Vertrauen drin, dass es so ist. Das heißt, ein Glaube, ein ganz realer Glaube, also ein ganz real erlebter Glaube. Nicht ich glaub's, weil wissen kann ich es ja nicht, sondern ich weiß es da. Aber da oben im vollen Bewusstsein kann ich es nicht mehr wissen. Das ist weg. Also Thomas von Aquin hat ja dann nur in den letzten, ganz kurz vor seinem Tod hat er ja eine große Vision gehabt und dann hat er gesagt, alles was ich bisher geschrieben habe, war trockenes Stroh und hat sich geweigert, nur noch eine Zeile zu diktieren oder zu schreiben. Hat er auch nicht gemacht. Weil er gesagt hat, gut, das war alles nichts. Schon interessant, ja.
Sehr stark.
Es ist ganz stark, ja.
Dass der Begriff realer Glaube jetzt verwendet, wäre das
ja
anzustreben.
Naja, in gewisser Weise ja. Nur von einer anderen Seite her. Es muss zuerst einmal das ganz klare Bewusstsein da sein. Das Problem heute ist so oft, aber wenn du die Naturwissenschaftler nimmst, sie wissen gewisse Dinge sehr klar, durchschauen es, aber sie glauben es nicht. Es hat mit ihnen nichts zu tun. Es ist nicht existenziell. Also es müsste, in meiner geistiges Wissen ist so, dass es existenzielle Bedeutung hat. Ich kann nicht sagen, ich muss zwar einerseits die wissenschaftliche Nüchternheit haben zu sagen, gut, es muss nach der Wahrheit gehen und wenn es so ist, egal ob mir das passt oder nicht, ich muss es akzeptieren. Und andererseits muss ich mich aber so verbinden, dass ich meine ganze Existenz in die Waagschale werfe. Es darf man sozusagen nicht, ja wurscht, ist halt so oder ist so. Dann ist es lau. Also das heißt,
es muss ja ein Leben bewähren.
Es als tiefe Überzeugung dann in mir tragen, aber ohne deswegen eine Sekunde den nüchternen Verstand dabei zu verlieren. Also das ist wahnsinnig schwierig. Also das heißt, wir müssen die Verbindung wieder finden zur Mitte. Einfach. Das heißt, die Kopfkräfte mit den Herzenskräften verbinden. Ja. Weil Glaube heißt eigentlich, dass ich es da erlebe auch. Dass ich es nicht nur da weiß, sondern auch hier erlebe. Dann ist es zugleich Glaube in Wahrheit. Glaube hat im Grunde nichts damit zu tun, ich nehme etwas an, wo man aber nichts Genaues sagen kann, sondern das heißt nur, der Verstand kann zwar dazu nichts sagen, aber hier erlebe ich es als Realität. Und das müsste kommen. Und das ist natürlich heute gerade in der akademischen Bildung völlig ausgeschaltet, weil das geht bis daher und das hat überhaupt nichts, keine Bedeutung. Und wehe, irgendwas davon kommt rein, dass wenn das in irgendeiner wissenschaftlichen Arbeit nur den Anklang von einem Körnchen hat, da könnte eine Beteiligung von der Mitte sein, ist es sofort kassiert. Und das müsste eigentlich ganz, ganz, ganz stark kommen. Also das
ist ja immer in der Mitte.
Ja. Und das wäre auch genau der Weg der Verbindung dieser beiden Sachen. Das müsste sich durchdringen. Also Das müsste das Herz ergreifen und das müsste trotzdem den Kopf klar machen. Wir sollen schon den Ari bis da heraufholen mit seiner Klarheit. Ohne weiteres. Klare Logik. Und den Luzifer herunterholen. Der will es eigentlich immer raufziehen. Mhm. Wir müssen eigentlich seine Kräfte herunterholen. Und der Ari will uns hinunterziehen und wir sollten ihn eigentlich heraufheben. Das heißt genau die umgekehrte Bestrebung. Weil jetzt ist es so, der Ariman will uns eigentlich herunterziehen und der Luzifer nach oben ziehen. Der Effekt ist, dass wir letztlich zerreißen irgendwo in der Mitte. Das heißt, diese Kluft zwischen Kain und Abel in uns wird immer größer. Und wir müssen genau das Umgekehrte bewirken. Wir müssen den Luzifer im Grunde hereinholen und dienstbar machen und den Ariman heraufholen und auch dienstbar machen.
Den Luzifer holen wir mit der Kunst herunter.
Den Luzifer holen wir mit der Kunst herunter, ja. Mit der Kunst, mit der Begeisterung, mit all diesen Dingen. Mit der Wärme des Herzens irgendwo auch. Und das sind auch genau die Kräfte, die der Herr Ariman braucht. Und die er nur so, da sie nicht gut genug kennt, ist er immer sehr skeptisch jedenfalls. Aber die braucht er. Und diese Begegnung kann aber nur in uns Menschen passieren. Also wir sind die Einzigen, die das vermitteln können. Das können auch nicht die höheren Hierarchien vermitteln.
Den Ariman heben wir mit realen Glauben hinauf.
Ja, genau. Genau, wenn wir zu dem Verstandeswissen dieses Herzwissen dazu nehmen. Das heißt, diese tiefe Überzeugung vom Herzen, die nicht eben auf irgendeiner Illusion beruht, sondern die eine, wie soll ich sagen, Wahrnehmung durch die Mitte ist. Das hängt natürlich mit dem Herzchakra und mit diesen Dingen zusammen, dass ich da diese Dinge wahrnehme. Ganz real. Nur das sind Dinge, die ich nicht in Verstandesbegriffe übersetzen kann. Das geht nicht. Deswegen sind sie genauso real und genauso wirklich wie das, was ich verstandesmäßig erfassen kann.
Und dieses Empfinden, das du gerade erwähnt hast, zum Beispiel durch Lesen eines irgendwelcher Schriften, die einen sehr bewegen und man es hier eigentlich spürt, als wahr und total an alles.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, die Kunst besteht sogar darin, selbst bei sehr schlichten Sachen so dabei sein zu können, dass es mich total tief berührt. Und trotzdem ich aber ganz bewusst und wach dabei bleibe und mich ganz in der Hand habe. Es soll zum Beispiel jetzt nicht wieder sein, dass so eine Art Sentimentalität herauskommt, wo jetzt muss ich heulen vor Trauer oder vor Begeisterung und es spült mich eigentlich weg. Dann ist es schon wieder falsch. Das heißt, ich muss paradoxe Gegensätze vereinigen können. Ich muss tief bewegt sein und doch ganz ruhig bleiben können. Das ist, dann ist es richtig. Ich meine, am Anfang wird es so sein, dass das halt ein bisschen miteinander abwechselt und schwankt. Je weiter die Entwicklung geht, umso mehr kann ich praktisch in einem Augenblick beide Kräfte in mir vereinigen. Weil dann bin ich mit meiner, wie soll ich sagen, logischen Nüchternheit, wenn ich es einmal so ausdrücke, das ruhige Gefäß, in dem was ganz Lebendiges brodelt. Aber das ruhige Gefäß trägt es und das ist so gebaut, dass da nichts drüber spritzt und nichts drüber geht.
Aber sehr intensiv.
Aber da ist sehr intensiv, ja. Und das Gefäß ist stark. Das muss stark sein, weil da, je stärker das sich bewegt drinnen, umso fester muss das sein. Aber das erhöht sich kein Millimeter. Und gibt erst dadurch dem wirklich immer höhere Intensität sogar, weil sonst schäumt er auf und spritzt nach alle Seiten und ist weg im Grunde. Also ich schaffe dadurch diese Kraft zu konzentrieren, zu sammeln eigentlich drinnen. Mhm. Aber das sind natürlich ganz starke Prüfungen, die man dabei auch durchmacht, weil das zerfetzt dann ja fast. Ich meine, hol das herein. Das, pff, das droht dich eigentlich zu zerreißen.
Ja, die Tränen kommen.
Ja, 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 natürlich. 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 Klar. Klar. Und nämlich das Interessante ist, je fester aber dieses Gefäß wird, das, umso intensiver wird das, was drinnen ist. Also das steigert sich. Das steigert sich. Also auch die Gefühlsintensität steigert sich. Total.
Ja.
Aber gerade nämlich in dem Moment, wo ich es aber dadurch, dass ich es im Gefäß habe, es trotzdem in der Hand habe. Es ist nie so, dass es mir einfach jetzt fortreißt und nach einem Tag, da fange ich mich dann wieder und bin wieder am Boden. Sondern ich stehe mitten fest am Boden und bin trotzdem zugleich dort oben. Beides gleichzeitig. Das ist das wahnsinnig Schwierige. Und das erfordert also viel, viel Arbeit, weil das kann man wirklich nur durch das eigene Ich erreichen. Das ist der Punkt. Und darum ist es halt auch nicht so beliebt. Weil
man
bequem
muss auch
ist es.
Finden, was dich dazu führt,
ja.
Zu so einem Gefühl.
Ja, ja, natürlich.
Das Füllen des Gefäßes.
Ja, 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 natürlich.
Beim Fernschauen wird das nicht.
Wird das eher nicht passieren. Nein. So ist es. So ist es. Ja, und natürlich die Zeitkultur ist in genialer Weise so gebaut, dass sie uns möglichst hindert daran. Das, also die Zeitzivilisation, ja, um es präziser zu sagen.
Wenn wir so ein bisschen so schlau sein könnten wie der Ahrenmann, das würde nur
ein reichen. Ja, 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 nein, ja, hat eine ungeheure Intelligenz. Hat eine ungeheure Intelligenz. Das weil man muss denken, in gewisser Weise überragt der Ahrenmann oder ist zumindest ebenbürtig der Gesamtintelligenz, die durch die gesamte Menschheit wirkt. Und das ist also die Menschheitsgruppenseele. Und was ist das? Was ist das? Wer ist dafür zuständig? Also ihr könnt euch überlegen, wie stark das die Gegenkraft ist. Welche Intelligenz da drinnen ist. Die ist ungeheuerlich. Ja, und die hat natürlich auch einen hohen Anteil im ganzen Naturgeschehen drin. Da muss man auch dazu sagen. Ich meine, die Natur könnte nicht so sein, wie sie ist, mit ihrer ganzen Naturgesetzlichkeit zum Beispiel, wenn nicht der Herr Ahrenmann drinnen wirken würde. Die ganzen Physiker könnten nichts berechnen, wenn nicht der Herr Ahrenmann drinnen wäre. Weil es wäre schon der Klangäther drinnen, der ja auch was mit der Mathematik zu tun hat. Nur ist das ein ganz anderer Ort von Mathematik. Das ist nämlich eine, die sich nicht in der Art berechnen lässt. Das, weil der Ahrenmann will ja wirklich eine Schöpfung machen, die so in etwa dem entspricht, wovon die Physiker halt träumen, dass irgendwann die große Weltformel gibt und daraus kann ich jede mögliche Reaktion ausrechnen sozusagen und steuern. Das ist das große Bild, also das alles berechenbar zu machen. Und da gibt es ja große Fortschritte auf dem Gebiet durch die ahrenmannische Inspiration. Ich meine, alles das, was jetzt immer mehr in den Vordergrund rückt, künstliche Intelligenz und so weiter. Diese künstliche Intelligenz wird in kürzester Zeit auf gewissen Gebieten turmhoch überlegen sein, dem, was ein einzelner Mensch denken kann. Im rein jetzt halt äußeren sinnlichen Geschehen. In vielen Bereichen ist es schon jetzt überlegen. Das wird in sehr kurzer Zeit, also sicher noch in dem Jahrhundert, den Menschen bei Weitem überflügeln, bei bestimmten Dingen. Und wir werden mit Recht dann sagen, bravo Ahrenmann, tu das, das darfst du machen. Wir benutzen das, sind wir frei für andere Dinge. Nur glaube nicht, dass wir dir folgen und nur das machen. Das wäre halt die Hoffnung, die wir haben. Aber ich meine, das sind ungeheure Intelligenzkräfte, die aber auch beitragen werden dazu, aber notwendig dazu beitragen werden, dass irgendwann einmal die ganze Erde als physische Erde zerfällt. Dazu sind sie notwendig. Das sind also die Todeskräfte der Erde, die da drin wirken. Das, in dem Moment, wo sozusagen der perfekte Mechanismus geschaffen ist, dann zerbröckelt er. Dorthin geht der Ariman, also dorthin treibt er das. Und er ist notwendig dazu, dass diese Hülle abfallen kann. Also das heißt, er wird in gewisser Weise schauen, die Welt so berechenbar wie möglich zu machen. Das ist die Schlacke, die dann abfällt. Und natürlich, wir stehen jetzt im Anfang drinnen, aber es ist wirklich so, dass der Ariman natürlich plant, die gesamte Erde im Grunde zu einer riesigen Maschine umzugestalten, die eine riesige künstliche Intelligenz besitzt. Und er wird sich schon die Menschen auch halten, weil er sie braucht. Mhm. Und er wird dafür sorgen, dass es ihnen möglichst gut geht. Weil der Ariman ist nicht sozusagen der Böse, der die Menschen quälen will, das will er ja gar nicht. Und das geht ihm ja nicht. Es geht ihm darum, dass er seine Aufgabe erfüllt, sozusagen. Und die besteht halt darin, die Welt im Grunde berechenbar zu machen. Und also das kommt mit Sicherheit. Da ist der Ariman stark genug und
er ist auch nicht allein.
Er ist auch nicht allein, also das ist richtig. Also das,
der baut gut vor.
Ja. Und
also was ist uns zu raten, jetzt zum Beispiel diesen Ausgleich in uns zu finden zwischen den luziferischen und arimanischen Kräften? Ist es das Nutzen der arimanischen Kraft wohl bewusst nutzen?
Ja, also durchaus.
Wissen,
ja,
was sie ist und was die Produkte sind?
Richtig, ja.
Und sich bedanken bei dem Luzifer, dass ich die Sonne jeden Tag sehe. Danke für das Licht.
Ja, durchaus.
Ist das der Ausgleich?
Ja, durchaus. Also jedenfalls hängt es damit zusammen. Ja, durchaus. Und wieder natürlich muss jeder seinen individuellen Weg finden. Aber das heißt, man muss zwangsläufig irgendwo das Arimanische mit dem umgehen lernen, dem Ariman dankbar sein, ihm sagen, gut machst du es, und es als Werkzeug zu benutzen, um das Geistige, das wir hereinholen wollen, wo wir auch dem Luzifer einiges zu danken haben, um das hier fruchtbar zu machen und umzusetzen. Eben um den Tempelbau im weitesten Sinne zu machen, brauchen wir die arimanischen Werkzeuge. Und sei es nur der Schmiedehammer oder was, wie es in der Tempellegende ist. Also diese Dinge brauche ich heute, sind halt komplexere Werkzeuge. Das ist alles durchaus nicht grundsätzlich zu verurteilen. Ich meine, es wird sofort grässlich, wenn es in einer Einseitigkeit kommt und den Menschen völlig aus der Hand gleitet. Und natürlich ist bei der Technik die Gefahr riesengroß, weil es ist jetzt schon so, dass man die normalsten technischen Geräte, die schon was da allein am Tisch da liegt, wer von uns bitte durchschaut genau, was da passiert.
In
irgendwas. Das fängt schon mit der Armbanduhr an oder mit den Dingen da oder was. Ich meine, einen alten Kassettenrekorder konnte man noch einigermaßen verstehen. Da wird es schon schwierig. Und also spätestens ab dem Transistor wird es schwierig.
Ich habe den Eindruck, zu der Frage, die Erik da gestellt hat, gehört ein noch anderer Ansatz. Aus der Zweiheit kann ich nie etwas wirklich
das stimmt, ja.
Die
finden.
Weiterführendes Schaffen.
Richtig.
Dann bin ich nur im Entweder-Oder.
So ist es.
Dann versprach ich mich.
So ist es.
Ich brauche eigentlich das dritte Prinzip.
Ja.
Was im Grunde das erste ist. Es gibt den Ausspruch, den der Rudolf Steiner, der Johanna von Kaiser, gemacht hat. Und die hatte das Bewusstsein eines fortgeschrittenen Menschen des dritten Jahrtausends.
So sagt er.
Und er hat ihr gesagt, sie können überall hingehen, sie können zu Ariman gehen, ohne Schaden, wenn sie mit dem Christus gehen.
Ja.
Und das meine ich, das dritte Prinzip ist eigentlich der Ausgang.
Das ist der Ausgang, ja, ja. Ja, das ist genau der Punkt, wo immer unser wirkliches Ich steht in gewisser Weise. Das steht genau an der Stelle. Mhm. Weil unser Ich bedeutet die Verbindung und das Gleichgewicht zwischen den beiden. Weil es ist auch nicht einseitig nur das da oben. Das muss das Unterhalt mitnehmen. Darum geht es ja auch letztlich bei der Frage der Auferstehung. Geht es ja darum, dass wir das ganze Untere mitnehmen. Dann halt einmal in einen nicht mehr materiellen Zustand. Aber trotzdem, es ist das Untere, geht mit. Das ist ganz wichtig. Also das heißt, unser wirkliches Ich steht immer da in der Mitte. Und das heißt, es braucht immer beide Seiten. Die Kein-Seite und die Aber-Seite sozusagen, weil es in der Mitte als Drittes steht. Und das ist das Eigentliche. Aber es braucht sozusagen die Auseinandersetzung mit diesen beiden Griffen. Nur dadurch kann es auch ein freies Ich sein. Die geistigen Hierarchien über uns, denen fällt im Grunde dieser untere Bereich und den Widersachern fällt wieder das obere in einer gewissen Weise. Obwohl sie da unten eine sehr hohe Geistigkeit oder Intelligenz oder was immer haben.
Das dann wunderbar einen Punkt macht zwischen den ICH,
genau.
Ist der Ich-Punkt.
Das ist der Ich-Punkt.
Und das andere kann man lesen, Jesus Christus.
Ja, ja. Damit hängt es zusammen, also das da weist der Steiner öfter hin, dass das eigentlich die Initialen des Christus interessanterweise sind in der deutschen Sprache. Und das ist halt das große Ich-Prinzip, aus dem wir schöpfen und mit dem wir verbinden. Das heißt, in diesem Ich, das heißt nichts anderes, dass da potenziell die ganze geistige Welt zugänglich ist. Durch dieses Tor des menschlichen Ich. Nichts anderes. Also sozusagen die Weltgeistigkeit wird der sich inkarnierende Christus, indem er diese ganze Weltgeistigkeit da in diesen Punkt hineinnimmt. Und das machen wir mit unserem kleinen Ich halt ansatzweise. Und je mehr wir das tun, desto mehr kann man das in die Worte fassen, ich verbinde mich mit dem Christus. Also darum ist jeder Impuls, der aus dem Ich herauskommt, immer mit dem Weltganzen verträglich sozusagen. Ich kann, wenn ich wirklich aus dem Ich schöpfe, kann ich keinen Impuls herausbringen, der irgendwie der Welt widersprechen würde. Ich meine, er widerspricht vielleicht dem, was an negativen Kräften da sind. Ja, tiert er vielleicht aus oder schiebt es zur Seite oder versucht sie irgendwie zu integrieren oder sonst was und die werden vielleicht aufjaulen. Aber es wird nie ein Impuls sein, der nicht also geschöpft ist aus dem Ganzen heraus. Das ist sozusagen dieses Geheimnis des menschlichen Ichs, das in dem Bündchen da immer das Ganze, wenn ich, darum heißt es schöpferisch sein. Ich schöpfe das Ganze, nehme es durch das Nadelöhr durch und es kommt als neues, bereichertes heraus. Das heißt, das Ganze wird dadurch um ein kleines bisschen mehr, weil es durch diesen Punkt durchgegangen ist. von jedem von uns in einer individuellen Weise. Und das heißt, die Schöpfung funktioniert damit auf einer ganz anderen, neuen Weise. Weil vorher war das von einer Quelle oben, rieselt alles irgendwo stufenweise herunter und kommt halt immer mehr in die äußere Erscheinung und so weiter. Plötzlich gibt es so viele Tore, als es Menschen gibt, im Prinzip. Durch die, was herauskommt, was nicht von einer Quelle diktiert wird, wenn man es menschlich ausdrücken will. Sondern was wirklich völlig aus Freiheit ist und doch aus dem Ganzen geschöpft ist. Also das heißt, man muss sich das vorstellen, also wie sehr sich da vervielfältigt die Zahl der Möglichkeiten, eine Welt zu gestalten. Wenn es so und so viele Punkte gibt, die nicht unter einer Führung stehen, die alles bestimmt, sondern die sich eigentlich, hingegeben hat an die einzelnen Punkte da.
Der Goethe, der drückt das sehr kurz und prägnant,
ja,
auf, gell?
Ja.
In deinem Nichts
hoffe ich, das All zu finden. Ja. Ja. Ganz genau. Und das kann jeder, im Prinzip, ob er es tut oder nicht. Ja, in Wahrheit tut es jeder irgendwo, sonst hätte er kein menschliches Ich. Also ein bisschen hat es jeder. Also wir merken, wir verschlafen es nur sehr oft. Das ist der Punkt, dass wir ja jetzt einmal daran erinnern müssen, dass diese Kraft überhaupt erst bewusst zu entdecken, die wir haben. Das ist das Großartige eigentlich. Und das fängt jetzt erst an. Dass man es wirklich bewusst ins Bewusstsein dann das war bei den Philosophen des deutschen Idealismus ansatzweise schon da kommt es bei Herrn Fichte oder bei Herrn Schelling namentlich, beim Hegel nicht so deutlich, aber die zwei merken das schon irgendwo, dass da was ganz Gewaltiges mit dem Ich los ist. Sie erleben es, sie können es in Wahrheit nicht wirklich in Worte fassen, es ist trotzdem ein Stammeln eigentlich, aber es ist das Erlebnis, im Grunde ist es das Erlebnis, die weltschöpferische Kraft schlechthin lebt in mir und die Welt geht nicht weiter, wenn ich nicht mittue, zumindest fällt ihr was Wesentliches. Das ist eine völlige Umdrehung, das ist eine Wegwischung aller Religionen, die es bisher gegeben hat, die alle nur dort hinaufschauen. Aller. Selbst das Christentum, so wie es als Kirchenchristentum da ist. Das heißt, das ist eigentlich ein antichristliches Kirchentum, wenn man es jetzt ein bisschen extremer ausdrücken will, ohne dass ich da jetzt eine Kampfsituation sozusagen heraufbeschwert werde, aber es ist einfach ein Faktum. Es ist letztlich noch dem Muster der ganzen alten Ding.
Ja,
gibt sogar so Äußerungen, ich meine, die so, also vom jetzigen Papst zum Beispiel.
Was meinst du jetzt?
Eine persönliche Beziehung zum Christus aufzustellen, ist das größte Unglück, das es gibt.
Sagt er?
Ja, öffentlich an Petersplatz.
Was?
Ja. Ja.
Das ist doch unfassbar.
So Dinge, also das geht nicht. Also, weil der Nachsatz ist sozusagen, das Heil kann nur in der Gemeinschaft der Kirche gefunden werden. Also wage es nicht, als Individuum eine persönliche Beziehung zum Christus aufzusuchen.
Wir haben ja darüber gesprochen, dass die Elohim uns irgendwie hinausgestoßen haben als ihr letztes
Genau.
Das bedeutet, wir sind auch Elohim und das hat auch Christus gesagt, nicht?
Ja.
Ihr seid Elohim.
Ja.
Das, auch so wie wir das besprochen haben in der Schöpfungsgeschichte,
ja.
Das ist so, habe ich das verstanden.
Ja.
Die Bündchen, die sie dann zerstreut haben, die wir sind.
So ist es.
Also heißt das, wenn die Elohim Lichtwesen, Götterwesen sind, dann sind wir es auch.
Ja.
Ich glaube, nur die Erkenntnis darüber.
Aber es steht ja in der Bibel eh so deutlich im Johannes-Evangelium, ihr seid Götter. Ich kann jetzt die Stelle nicht genau sagen, welches Kapitel es ist, aber das... Das Johannes-Evangelium ist, glaube ich, im Urtext griechisch.
Ja.
Das ist der Urtext griechisch. Also das ist nicht mehr hebräisch. Daher steht dort nicht mehr Elohim drinnen.
Aber
da steht Theos dann wirklich drinnen, also das griechische.
Lichtwesen. Götterwesen.
Es steht im Johannes-Evangelium, ihr seid Götter.
Ihr seid Götter, ja. Ich müsste jetzt das griechische raussuchen. Das kann ich bis zum nächsten Mal. Ja, weil na, da sind wir genau wieder dort mit den Übersetzungen. Ja. Muss man immer vorsichtig sein. Ja, aber es steht mit Sicherheit dort Theos.
Wir Übersetzungen verzichten und darauf konzentrieren, was Elohim sind. Und da wir ihr letztes und unterentwickeltes das sind, dann sind wir das auch. Und wie immer wir das übersetzen wollen,
ja,
wenn wir uns bewusst werden und intellektuell erfassen und mit dem Herzen, was genau wir ihn sind, unsere Väter.
Ja.
Ja?
Ja, ja, genau. Und dazu müssen wir aber nur noch wissen, dass durch die ja noch Höheres wirkt. Sie sind nicht die Höchsten. Aber sie sind die, durch die unsere Erdenschöpfung möglich wurde. Weil der Christus durch sie wirkt, Christus als eben der Name für diese Kraft, die wirklich die Allerhöchste ist. Die durch sie wirkt, durch die Gemeinschaft der sieben Elohim. Und das heißt, indem die Elohim ihre Ich-Kraft hinopfern im Zuge des Schöpfungsgeschehens, also am sechsten Schöpfungstag letztlich passiert es, dass sie das Ich hinopfern, dann wirkt aber durch diese sieben Iche, wenn man so will, diese hinopfern, wirkt die Christuskraft durch.
Ohne diese Kraft kann nichts entstehen.
Genau.
Bestehen.
Genau. So
also
ist es.
Dieselbe Kraft,
ja,
alles.
Genau. Erhält. Und das ist eben die Kraft, die ganze Erdenschöpfung letztlich ausgemacht hat, indem die Christuskraft durch die Elohim gewirkt hat. Und die steckt aber auch drinnen in dem Ich, das wir bekommen haben als Funke. Aber als eine Gabe, die eben völlige Freiheit bedeutet, das heißt, wir müssen erst was daraus machen. Das heißt dann nicht, wir haben das Ich jetzt mit so einem Inhalt vor uns, sagen wir, haben wir eh schon alles hinter uns, sondern wir fangen ganz neu an, aber wir haben die Möglichkeit, alles zu tun. Nur wir müssen es uns halt selber Steinchen für Steinchen erringen.
Wenn wir der Kirche nicht glauben, dass wir Sünder sind und sowieso verloren und so,
ja, ja.
Dann geht das.
Ich meine, wir sind wir natürlich schon auch, dass wir viel Sünden auf uns geladen, keine Frage, aber das Problem haben wir auch. Das ist das nächste Problem, also das um wirklich diese ganz große Freiheit zu bekommen, wir uns in das Reich der Widersacher begeben mussten. Und das heißt, unser Ich war aber zu dem Zeitpunkt zwar schon da, aber noch zu schwach natürlich, um diesen Widersachern Widerstand zu leisten. Und das heißt, sie haben daher unsere ganzen Leibeshüllen, die wir ja nicht selber gemacht haben, sondern die wir mal bekommen haben aus der Vergangenheit, die lange vorbereitet wurden, in die haben die halt alle möglichen Unsinnigkeiten eingebaut, mit denen wir heute zu kämpfen haben.
Die Widersacher haben diese Unsinnigkeiten eingebaut.
Die haben diese
Frage, wer hat ihnen denn die eingebaut? Das haben die Götter gemacht.
Ja, ja.
Das heißt, ich bin keine Sünderin. Ich bin nur auf dem Weg zu begreifen, wer ich eigentlich bin.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich meine, wäre ja unrealistisch zu sagen, also der Mensch, wenn man jetzt also das Banal nimmt mit Adam und Eva und dem Sündenfall, dass das, was da als Menschenwesenheit ist, dass dieser starken Kraft des Luzifer zu dem Zeitpunkt hätte widerstehen können. Das, Da geht es auch in Wahrheit nicht um eine Prüfungssituation, ihr seid eh stark genug. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist eine fast unausweichliche Sache passiert, in dem der Mensch, damit er seine Freiheit entwickeln kann, in einem Bereich hinunterversetzt wurde, letztlich, an den der Luzifer herankam. Und da war im Grunde abzusehen, dass der dem nicht widerstehen kann, weil das ist einfach eine Wesenheit, die eine längere Entwicklung schon hinter sich hat. Auch wenn der Mensch jetzt qualitativ was anderes ist und durch seine Freiheit, seine absolute Freiheit, ja zumindest als Möglichkeit hat, selbst dass er dem Luzifer überlegen ist, weil der Luzifer ist so, die luziferischen Wesenheiten sind so halb frei. Sie können schon ein bisschen wirklich aus eigenem Willen opponieren, aber nicht so ganz. Das ist so, wo Steiner immer sagt, die werden abkommandiert. Also es liegt im weisen Schöpfungsplan. Aber bei den Luziferischen ist schon was halb Freiwilliges irgendwo drinnen. Sonst hätten sie nicht dann den entscheidenden Schritt setzen können, dass der Mensch so verführt wird, dass er dann wirklich das absolut freie Wesen werden kann. Also da ist ein bisschen eine Zwischenstufe.
Aber im Drama heißt ja so schön, der Mensch muss sich über, also sinngemäß,
ja,
über viele Leben mit Schuld beladen,
ja,
damit er sie eben dann für die Weiterentwicklung nutzen kann. Also dieses
dem, ja, natürlich.
Also, ja jetzt ständig, also ich gebe jetzt ständig auch noch dem Luzifer nach.
Richtig, also für die menschheitliche Entwicklung war es unvermeidbar, dass sich der Mensch also sozusagen in die Sünde begibt.
Das ist das
große Geheimnis. Weil wenn er das nicht getan hätte, dann kann er nicht
bewusst werden.
Genau.
Dann kann ich nicht akzeptieren, dass ich Sünderin bin. Ich bin hereingezogen worden von Kräften, die wesentlich stärker waren als ich in etwas,
genau,
was mich dann bewusst gemacht hat.
Richtig.
Und darum kann ich Sünde ganz meinerseits ganz ausradieren.
Ja, ja.
Du bist eine Schuldnerin, Kindes.
Ja, ja. Nur man muss natürlich sehen, auf der anderen Seite, ich muss was dazu tun, um aus dem Ganzen wieder rauszukommen. Dass mich die Widersacher nicht jetzt gefangen nehmen.
Und ja, die Bewusstheit, die ich erlangt,
ja,
bin ich zu verlieren und zu stärken.
Das ist
vielleicht eigentlich da, ne?
Ja, ja.
Ja,
ja.
Ja. Also das ist kein guter Geschmack dann, dieses Ausgleichen.
Ja. Das ist der Punkt, natürlich. Und vor allem, wir haben, wie soll ich sagen, die größten Dinge, die wir noch bereinigen müssen, haben wir schon lange in der Vergangenheit gemacht. Ich meine, man muss denken, in der Anfangszeit, lemurische Zeit, wo wir die Erde betreten, haben wir dann atlantische Zeit, da haben wir gewaltige Kräfte umgesetzt. Gewaltige schwarzmagische Kräfte auch. Und da hängen Schicksalsbrocken an uns dran, die, wo das, was wir so in den letzten 5, 6, 7, 8.000 Jahren aufgehäuft haben, Kleinigkeiten sind dagegen. Also dieses Karma haben wir so im Durchschnitt alle noch, irgendwo schleppen wir das mit. Und wir werden es auch erst dann aufarbeiten können, wenn wir halt genügend geistige Kraft entwickelt haben. Vorher wird uns das Schicksal das auch nicht präsentieren. Das heißt, wir werden es uns selber nicht präsentieren, weil im Grunde sind es ja wieder wir. Unser höheres Ich weiß genau Bescheid darüber und sagt, halt, jetzt bist du aber soweit, jetzt kannst du die Aufgabe angehen. Und das kennt uns genau. Und zwar immer halt genau das Maß, was gerade noch geht, nach Möglichkeit.
Wenn wir da wieder jammern,
zumindest
wenn wir ihn hingeboren sind.
Ja, jammern, klar, erwanzen müssen wir sowieso. Erwanzen müssen wir sowieso. Ja, also da haben wir viel Aufarbeitungszeit. Und eben der Weg führt aber jetzt immer stärker durch das Untere durch. Und nicht umsonst in der Tempellegende wird das ja geschildert, wie dieser Hiram, also
der Baumeister,
das heißt der aus der Kainslinie kommt, wie er dieses eherne Meer gießen soll, also das heißt, das ist so eine, riesige Schale eigentlich, die das Meer repräsentiert, sehr riesengroß. Das ist das krönende Werk des Ganzen, das steht also vor dem Tempel dann, da ist auf der einen Seite der Opferaltar und auf der anderen steht dieses eherne Meer, getragen von 12 Rindern, Ochsen oder irgend sowas, die also mit den Tierkreiszeichen zusammenhängen. Also das hängt zusammen mit der ganzen Astralwelt eigentlich. Das soll ein Bild davon sein. Und das sollte also ein ganz reiner Guss werden. In der Legende heißt dann teilweise also aus den 7 Planetenmetallen, aus allen 7 Metallen wird das gegossen und soll ganz durchsichtig werden, wie auch immer. Das ist sicher jetzt nicht äußerlich gemeint, sondern es soll ganz rein sein und es soll also die ganzen kosmischen Kräfte des Planetensystems einmal in sich versammeln, getragen von den Tierkreiskräften. Also das heißt, letztlich es soll eine Astralwelt geschaffen werden, die im vollen Einklang ist mit dem ganzen Kosmos. Nichts anderes heißt das in der Kurzfassung. Und dann gibt es aber diese drei Gesellen des Hiram, die auch zum Meister ernannt werden wollen, aber der Hiram sieht sehr wohl, dass die noch nicht geeignet sind. Nämlich nicht geeignet sind, weniger wegen der handwerklichen Fähigkeiten, sondern wegen der moralischen Fähigkeiten, die sie nicht haben noch. Also das Herz ist nicht rein genug sozusagen. Und daher verweigert er ihnen den Meistergrad. Und darauf sind sie natürlich ziemlich angefressen auf gut wienerisch und wollen als erstes diesen Guss des ehernen Meeres stören. Also das sollte eigentlich der Abschluss sein. Und tatsächlich ist es so, dass diese Mischung, als sie eben diese glühende Erzmischung, als sie mit Wasser versetzt wird zum Abkühlen, das sollte also so sein, in dem Moment funktioniert das nicht, die sabotieren das einfach irgendwo. Und nicht nur das, also das Feuer, Funken schlagen auf, also es droht eigentlich den ganzen Tempel zu vernichten im Grunde. Und was macht der Hiram der Legende nach? Das Ganze ist ja natürlich eine Imagination, kein äußeres Geschehen wirklich. Er stürzt sich in dieses Flammenmeer hinein. Also er stürzt sich in diese aufgewühlte Astralwelt mitten hinein. Und wo geht er aber hin? Nicht hinauf, hinunter. Also es führt ihn hinunter zum Richtung Erdmittelpunkt. Und in der Mitte begegnet er dem, also nicht in Mitte meine ich nicht den Erdmittelpunkt, sondern Mitte auf halbem Weg. Begegnet er dem Tubal-Kain. Der Tubal-Kain ist der vor allem für die Schmiede arbeitet und das zuständig ist. Also dem begegnet er auf halbem Weg. Wo ist das? Wenn wir es mit dem Dante vergleichen, das ist die Gegend der Stadt Dis. Das ist also dort, wo sich die obere Hölle von der unteren noch viel schlimmeren trennt. Also da nach unten geht es dann ganz ins Arimanische hinein oder noch Schlimmeres. Also da in der Mitte in der Stadt Dis könnte man sagen, begegnet er dem Tubal-Kain und der schickt ihn aber noch weiter hinunter bis zum Erdkern, wo er dem Kain begegnet, aber in seiner Gestalt, bevor er den Abel umgebracht hat. Also das heißt den reinen Kain, den schuldfreien, den nichtsündigen Kain. Und mit diesen Kräften gestärkt kommt er wieder herauf. Also mit diesen reinen Kainskräften versehen mit dem Schmiedehammer, dem neuen Schmiedehammer des Tubal-Kain. Und damit gelingt es ihm also den Guss noch, also dieses Feuer zumindest einzudämmen. Und also dass der Tempel erhalten bleibt. Und nur es geht ja dann die Geschichte noch weiter. Diese Gesellen lassen natürlich nicht locker. Die sind noch immer ziemlich angefressen. Jetzt erst recht, weil jetzt werden sie natürlich fortgejagt oder was. Irgendwie ist das doch durchgekommen, dass die dahinter gesteckt sind, dass das sabotiert haben. Also jetzt haben sie überhaupt keinen Platz mehr da irgendwo und jetzt sinnen sie auf Rache und wollen den Hiram umbringen. Und wollen das nicht nur, sondern sie tun es auch. Also es gelingt ihnen, als er letztlich also allein dann in der Nacht den Tempel inspiziert hat, das so lauern sie ihm auf und stürmen ihm nach. Die Dreizehn ist ja wieder interessant, das hat natürlich wieder mit Denken, Fühlen, Wollen und solchen Dingen zu tun. Und sie bringen ihn um und verscharren halt seinen Leichnam irgendwo, aber er kann halt dann doch noch das sogenannte goldene Dreieck in einen Brunnenschacht werfen. Das goldene Dreieck ist das Geheimnis der künftigen Entwicklung. Das ist das Geheimnis, wie der Mensch durch sein Ich das ganze Untere vergeistigen kann. Das heißt letztlich seine ganzen leiblichen Wesensglieder, so dass sie vollkommen individualisiert werden, vollkommen durchgeistigt werden, aber von seinem individuellen Geistigen. Ja, das ist nichts anderes als das Geist, der Geist selbst, das zuerst entsteht, der Verwandlung des Astralleibes, das heißt unsere Seelenkräfte werden zum ganz individuellen Ausdruck bis ins Seelensubstantielle hinein. Das heißt, wenn der Mensch den Astralleib zum Geist selbst gemacht hat, heißt das, der ist seine eigene Schöpfung. Vollkommen. Nicht nur der Form nach, sondern auch der Substanz nach. Das heißt, er braucht nichts Astralisches aus der Welt mehr, sondern er bringt etwas Neues Astralisches in die Welt in Form seines ganz individuellen Astralleibes hinein. Das nächste ist mit dem Ätherleib. Da wird es schon wesentlich schwieriger und wir sind eigentlich heute nicht in der Lage, das alleine zu machen, während das Geist selbst im Prinzip schon durch unser Ich bearbeitet werden kann in die Richtung. Bei den anderen brauchen wir noch sehr starke Hilfe. Also beim Ätherleib ist es namentlich der Christus, der dann hilft, also da diese Auferstehungskräfte hineinzubringen, und letztlich geht es um die Vaterkräfte, das heißt, die ganz zugrunde liegen bis ins Physische. Also da haben wir noch eine lange Perspektive. Wir werden auch lernen, das aus dem eigenen Ich heraus zu gestalten, aber so weit sind wir noch nicht. Also das heißt, dieses goldene Dreieck ist in Wahrheit das Geheimnis davon, den Geist des Menschen, den Lebensgeist, also den verwandelten Ätherleib, und den Geist des Menschen, den verwandelten physischen Leib, in ganz individueller Gestalt zu erzeugen. Das ist der Geist selbst, Lebensgeist, Geist des Menschen. Das ist immer dieses Dreieck. Und das wird in einem Brunnen versenkt. Einmal. Ist auch interessant. Damit ist es einmal nicht zugänglich zunächst. Also die Gesellen finden es nicht, weil dieses Geheimnis wollten sie natürlich kennenlernen, weil genau um das ging es ja, weil dem Meister diese Geheimnisse sozusagen ausgehändigt werden, irgendwie oder zur Kenntnis gebracht werden, und um das ging es ihnen ja. Und genau das hat er ihnen verweigert.
Heißt das auch das Meisterwort, dieses
Dreieck? Naja, das Meisterwort hängt damit zusammen. Es hängt damit zusammen. Es ist dieses... Wort, was sehr rätselhaft ist. Man kann nicht einmal genau sagen, welche Sprache es eigentlich ist. Ist es Hebräisch, könnte es sein, oder ist es nicht? Und Mach Benach. Mach Benach.
Das Meisterwort heißt so.
Das Meisterwort heißt.
Und hat zu tun mit der Entwicklung.
Es hat mit der Entwicklung zu tun. Es hat sehr kuriose Übersetzungen. so wie es aber auch Steiner nennt, Fleisch vom Knochen getrennt. Seelisch-Geistiges vom Leiblich-Physischen getrennt.
Ja.
Das heißt es. Die Frage, was man damit macht.
Und dann ist, macht das Fleisch
es,
und dann macht er.
Ja.
Das klingt nach dieser Wotansprache.
Ja, es ist nicht klar, also aus welcher Sprache es wirklich ist. Ich meine, es wäre naheliegend, dass es aus dem Hebräischen ist, weil es dort ausgesprochen wird, aber Ben könnte man als Sohn deuten. Es ist schwierig, aber es hängt mit diesen Dingen da zusammen. Mit diesen Dingen hängt es zusammen. Dass der Mensch diese Trennung herbeiführen kann, aber sie auch durch sein Ich zusammenhalten kann. Das ist der Punkt, wir haben das in der Hand, das zu trennen oder zu vereinigen. Also auch das ist ein Aspekt des Ich, dass er eben diese beiden Aspekte trennen, vereinigen kann, trennen, vereinigen kann. Das hängt mit dem zusammen, was man immer gesagt hat, Freiheit heißt auch, ich kann das Tor zur geistigen Welt öffnen, ich kann es aber auch zumachen. Und wenn ich es nicht mehr zumachen könnte, hätte ich keine Freiheit mehr. Kann man sagen, so jetzt zu, Ende. Also das heißt, diese Trennung oder Zusammenführung, die kann ich selbst herbeiführen. Das heißt, auch ich kann, man muss ja denken, dass die Legende geht zurück oder sagen wir besser, beschreibt einen Zustand, der also in die ägyptische Zeit fällt. Weil das Tempelbau ist ziemlich exakt 1000 vor Christus, das ist also die spätägyptische Zeit im Grunde. Noch in der spätägyptischen Zeit, da allerdings schon als Verfallszustand ziemlich, wie funktioniert die Einweihung? Die Einweihung funktioniert so, dass der Einzuweihende in einen todesähnlichen Zustand versetzt wird, wo im Extremfall wirklich der physische Leib unten liegen bleibt und sogar der Ätherleib zu einem großen Teil herausgehoben wird und Astralleib und ich sowieso. Allerdings, damit es funktioniert, musste die ganze Priesterschaft mitwirken. Es konnte natürlich nicht der Einzuweihende alleine, im Gegenteil, der war in einem daraus ähnlichen Zustand. Jedenfalls keineswegs hätte er die Möglichkeit gehabt, diese Trennung selbst tätig herbeizuführen. Ja, also das heißt, dieses neue Meisterwort heißt, du kannst das selbst. Nichts anderes. Du kannst das selbst und ganz alleine. Du brauchst keine Priesterschaft rundherum. Und das heißt aber auch natürlich, dass du dabei nicht in Trance bist, sondern vollkommen wach bist. Das also in die Richtung geht.
Und das ist ein revolutionärer Fortschritt.
Ja.
Über 3000 zurückdenken.
Ja, absolut. Absolut, natürlich. Und es war ja schon bitter notwendig, weil die alten Einweihungen eh nicht mehr wirklich funktioniert haben. Also entweder haben es nicht wirklich großartige Einblicke gegeben, sei es ist halt hauptsächlich ein bisschen was Luziferisches reingekommen, oder sie sind schief gegangen und dann war halt wirklich drüben, aber kam nicht wieder, so schnell zumindest nicht. Also das heißt, er konnte nicht mehr erregt werden aus diesem Trance-Zustand. Da sind wir so in der Zeit, wo er im vierten Mysterium da war, die ägyptische Szene spielt. Das ist ein bisschen vorher ist das wahrscheinlich schon. Aber da fängt es schon lang an. Also es ist ein Hinweis einfach auf die neue Einweihungsmethode, die in Zukunft möglich sein wird. Und wo findet man jetzt wieder einen ganz deutlichen Übergang, wo das jetzt wirklich ganz real passiert? Und man muss sich die nächste Inkarnation des Hiram anschauen. Er wird nämlich geboren als der Lazarus zur Zeitenwende. Also jener Lazarus, der vom Christus erweckt wird. Oder, er sagt ja, Lazarus, komm heraus. Das Interessante ist aber Folgendes. Also, die Schilderung ist ja so, dass Christus mit seinen Jüngern versammelt ist. Er erfährt oder er kriegt die Botschaft, dass also der Lazarus gestorben sei und schon im Grab liege. Und er tut aber nichts weiter dergleichen. Man könnte sich denken, so jetzt wird er gleich also hingehen und schauen, ob sozusagen noch was zu machen ist. Nein.
Er verweilt Tagen in der Gegend.
Ja, genau.
Und es geschieht nichts.
Nichts. Also er kommt erst am vierten Tag eigentlich. Also das ist schon die Grenze ausgedehnt bis zum geht nicht mehr. Und wird schon so empfangen, dass keiner mehr glaubt, dass jetzt irgendwas gehen kann. Sie glauben schon, der ist schon in den Verwesungszustand übergegangen. Also da kann nichts mehr sein. Und dann geht er ja nicht einmal hinein in die Grabkammer, sondern nur von außen dieses Lazarus, komm heraus. Und
das ruft er.
Und auf das herauf kommt er. Das heißt, das sind mehrere Dinge bemerkenswert, weil es, und Rudolf Steiner sagt das ja deutlich, es ging eigentlich ja nicht wirklich um eine Totenerweckung im üblichen Sinn, wobei man dazu sagen muss, die Totenerweckungen waren nie Totenerweckungen, einfach um einen Toten aufzuwecken. Es war immer ein Einweihungsschritt. Weil sonst macht es in Wahrheit auch nicht wirklich einen Sinn. Ich meine, weil wenn jemand in den Tod geht aus Krankheit oder sonst was, hat das wahrscheinlich eine karmische Ursache oder sonst irgendwas, dann ist es im Prinzip in Ordnung und ihn künstlich hereinzuzwingen, wenn eigentlich das Schicksal den Tod will.
Oder er selbst,
wie auch er, letztlich eh er selbst, weil er der Vollzieher seines Schicksals ist in gewisser Weise, dann ist das einfach in Ordnung. Also jetzt kann es natürlich sein, dass er eine bestimmte Aufgabe trotzdem noch erfüllen kann, dass ihm dafür das Leben geschenkt wird wieder. Also das heißt, wenn es ihm geschenkt wird, ist das immer ein gewisser Auftrag. Man muss halt herausfinden, was könnte mein Auftrag sein. Das gibt schon, aber dann ist es auch eigentlich eine Erweckung im Sinne einer Einweihung im Grunde, also eines geistigen Fortschrittes, den man macht. Aber das Bemerkenswerte ist erstens einmal, der Christus ist nicht in der Nähe, wie er in diesen Zustand verfällt, weil normalerweise ist also bei den Einweihungszeremonien der Meister sozusagen da und versetzt dich ja in diesen Zustand. Der Lazarus fällt ganz von selbst in diesen Zustand. Ohne dass er den Christus braucht dazu, nämlich indem er einfach das, was ihm der Christus geistig gibt, so stark in sich nachlebt, dass diese Trennung einfach stattfindet. Und auch die Erweckung ist eben eigentlich im Grunde nur so das letzte Zipf, komm heraus. Aber eigentlich musst du auch selber hereinkommen. Ich sage dir eigentlich nur, es ist jetzt Zeit zu kommen. Komm jetzt wieder. Aber eigentlich muss er es selber machen. Also er fällt eigentlich selber in den Zustand hinein und er kommt selber im Grunde herein. Das ist das Wesentliche. Also das ist eine Einweihungsprozedur, die zwar irgendwie noch die alte Einweihung wiederholt, aber auf eine ganz neue Art, indem es in Wahrheit der Lazarus selber macht. Und was Gewaltiges mitbringt dabei. Das müssten wir uns ja auch noch genauer anschauen, weil durch die Einweihung, durch die Erfahrung, die er in der geistigen Welt macht, kommt ja auch etwas ganz anderes und ganz, ganz Neues zustande, was wieder mit der Vereinigung der Feind- und Abelströmung zu tun hat. Weil der eigentliche Lazarus kommt aus der Kainsströmung, ganz klar, er ist ja der wiedergeborene Hiram. Er bringt aber was mit, indem er sich jetzt mit einer, man kann fast sagen, ja, mit einer zweiten Individualität oder mit fast was mehr ist als eine Individualität, verbindet und diese Kräfte hereinnimmt, nämlich mit den Kräften Johannes des Täufers, der vorher der Elias war und als Prophet Elias aber eigentlich nicht wirklich ganz inkarniert war, sondern eigentlich, also nicht ganz in einem einzelnen Menschen inkarniert war, sondern ja, bis zu einem gewissen Grad sogar im ganzen Volk inkarniert war. Also das heißt, eine ganz extreme Abelwesenheit eigentlich. Also die ganz lange oben bleibt, noch sehr weitgehend oben bleibt. Und auch als Johannes der Täufer eben auf einen Punkt berührt unten. Und seine ganze Aufgabe ist, die Taufe hereinzuholen sozusagen. Und nicht jetzt unten dort einen Tempel zu bauen oder irgend sowas. Das ist nicht seine Aufgabe. Und das heißt, er verbindet sich, der Lazarus, mit diesem Johannes dem Täufer, mit dem, was oben bleibt. Es kommt also jetzt zu einer Zusammenarbeit von zwei eng miteinander verbundenen Individualitäten, die wie eine Individualität wirken. Ab da, ab dem Moment. Und daher nimmt er dann auch den sozusagen Einweihungsnamen Johannes an. Und tritt jetzt dann an die Stelle des ursprünglichen Apostels Johannes, weil der Johannes ist ja der ursprünglich der Bruder von Zebedäus, vom Apostel Zebedäus, die Donnersöhne der Zwei. Also das heißt, das wechselt jetzt. Und das heißt, die Rolle dieses Johannes nimmt jetzt hauptsächlich eben der Lazarus Johannes auf. Der aber jetzt Lazarus Johannes heißt, weil er sich mit dem Johannes den Täufer verbunden hat, mit dessen Kräften verbunden hat. Und das heißt, es ist die engstmögliche Zusammenarbeit zwischen einer Individualität, die inkarniert ist, und einer, die drüben ist, weil der Johannes der Täufer war jetzt genau zu dem Zeitpunkt ja schon hingerichtet worden. Relativ kurz vorher. Und was im Übrigen ein Musterbild ist für das, wie Menschen, die die geistige Entwicklung jetzt in Zukunft gehen werden, ein Musterbild dafür ist, dass eine Verbindung zwischen einer Individualität da ist, die drüben ist, und einer, die unten ist. Und dass das eine so intensive Zusammenarbeit sein wird, dass sie wie ein Wesen erscheinen. Und zwar in beiden Richtungen. Das heißt, wenn ich es unten mit ihm zu tun habe, ist auch der Tote hier. Und der auf Erden Lebende ist auch drüben. Und wenn die Entwicklung hoch genug ist, dann wirklich voll bewusst. Ich meine, das dauert noch lang, aber das wird also ganz stark kommen. Also so Ansätze sind immer da in der Dichtung, selbst mit dem Dante und seiner Beatrice, das kann man vielseitig deuten, aber dahinter steckt schon auch diese starke Beziehung. Da ist eine Seele drüben, mit der ich ununterbrochen eigentlich geistig kommuniziere und umgekehrt. Oder der Novalis mit seiner Sophie und diese Dinge, aus denen man alle Impulse eigentlich schöpft. So wie der Dante durch das, was die Beatrice hereinbringt im Grunde. Also das heißt, es wird etwas ganz Selbstverständliches werden bei den Menschen, die diese Entwicklung haben. Bitte.
Ja, ich habe gerade
die Erweckung des Lazarus, ja, die geschieht ja auch nicht im Geheimen.
Nein, das ist ganz öffentlich. Das ist völlig öffentlich. Ganz öffentlich. Das, ganz, ja, das ganze Volk hat sich schon versammelt und war gejagt um den reichen Lazarus, der da verstorben ist. Und
das ist doch auch ganz neu.
Ja, ganz, ganz öffentlich. Und das war ja auch in Wahrheit dann der Auslöser, dass wirklich die Juden gesagt haben, also gut, das können wir jetzt nicht mehr durchgehen lassen. Ja. Weil der zerrt die Mysterien an die Luft, macht das ganz öffentlich vor allen Leuten und der bringt das auch noch zusammen irgendwo. Und das am vierten Tag auch noch. Also,
lauter
Ungereimtheiten. Also das heißt, das darf natürlich alles nicht sein. Also das war eigentlich der letzte Stein, der gesagt hat, gut, also der muss gekreuzigt werden, der muss schleunigst weg, der stürzt ja alles um, was da ist, und so ist es ja auch. Sie haben aus ihrer Perspektive ganz recht. Und das heißt, da haben wir dann auch so mit diesem Johannes oben und dem Lazarus unten auch wieder dieses Abel- und Kain-Motiv. Ganz stark die eine Individualität unten, die andere oben. Wobei das in Zukunft natürlich sich insofern ändern wird, weil es kann ohne weiteres sein, dass jetzt irgendein Abelsohn sozusagen inkarniert ist unten und sich mit einem Kainsohn verbindet, der gerade oben ist. Durchaus auch möglich, weil es werden die Abels immer oben schweben und die Kains unten spazieren gehen, sondern wird umgekehrt auch sein. Aber es wird also diese Zusammenarbeit kommen. Das fängt jetzt an eigentlich. Also das heißt, darum ist es so ein ganz wichtiges Anliegen, diese Verbindung mit den Toten und besonders mit dem Toten oder mit der Toten zu suchen, mit der man ganz besonders verbunden ist. Das herauszufinden einmal überhaupt. Und
was ist mit den Schutzengeln dieser Verbindung und Zusammenarbeit?
Ja, ja, die kommen dann jederzeit dazu. Also natürlich, auch das hat Folgen, weil da dann sind schon zwei Schutzengel sozusagen da. Also es ist überhaupt der Kreis, auch was man an geistigen Wesenheiten dazu hereinholen kann, wird größer. Also es ist ja wirklich schon, wenn zwei oder drei, dass uns einmal zwei in meinem Namen versammelt sind. Einer da, einer drüben. Nicht mehr. Es geht nicht nur um das hier unten.
Ja, drei, der Schutzengel.
Ja, genau. Genau. Also es, ja. Es sind eigentlich schon vier, weil es zwei Schutzengel sind, ja. Genau. Also es wird schon ziemlich ein Handrang. Ja, schon eine ganze Gesellschaft. Ja, aber natürlich das in dem Moment, wo es mehr sind, also können wesentlich höhere geistige Wesenheiten noch hereinwirken. Das heißt, ich kann mir Kräfte hereinholen, aber trotzdem eben durch das Tor des Ich. Durch. Also nicht einfach im alten Sinne von sie rieseln halt herein und ich bin dem willenlos ausgeliefert, sondern ich hole herein, was ich aus meinem freien Willen hereinholen will und hereinholen kann. Eben wohl wissend, was ich verantworten kann. Ich muss es auch verantworten. Das ist klar. Verantworten in dem Sinn, also dass ich schauen muss, dass halt nichts Störendes vom Ego, vom kleinen Ich, das Ganze beschädigt. Weil was durchs Ich kommt, kann nur richtig sein oder positiv sein. Aber trotzdem haben wir das Ego noch nicht los. Deswegen, das ist halt unser Problem. Da müsste man schon wirklich so weit entwickelt sein, dass wir in meiner irdischen Inkarnation gar nicht mehr bedürfen würden, dann sind wir annähernd so weit, dass nichts passieren kann, aber dann haben wir zumindest das Astralische im Griff. Indem wir es ganz zu Geist selbst umgewandelt haben, aus eigener Kraft. Dann, das ist der Moment, wo wir für unsere eigene Entwicklung einer Inkarnation nicht mehr bedürfen. Und uns dann eigentlich nur mehr freiwillig inkarnieren, um anderen zu helfen. Wenn man gewisse Aufgaben nur unten lösen kann. Er hat dann so starke Zusammenarbeiten, die was besondere Sachen sind, wie ein Buddha zum Beispiel, der so weit ist, dass er eben auch für seine Entwicklung keine Inkarnation mehr braucht auf Erden und jetzt eine Aufgabe allein in der geistigen Welt übernimmt, aber trotzdem den Kontakt nach unten hält. Also sowas ist natürlich dann eine ganz besondere Beziehung, wenn etwa im Buddhismus oder so, wenn er sich auch richtig weiterentwickelt, ein Bodhisattva, der unten ist, den Kontakt mit dem Buddha hält, der oben ist.
Kann ich nicht gleich Kontakt mit der höchsten Quelle herstellen?
Naja, Schritt für Schritt halt, sagen wir mal so. Ich meine, das Problem ist, der Buddhismus stammt natürlich jetzt aus einer noch vorchristlichen Zeit, hat zwar das Christentum vorbereitet, aber er wird nicht immer so verstanden, dass er sich entsprechend weiterentwickeln muss. Weil gerade beim Buddhismus ist ja ganz stark mit dem Ich fangen sie nichts an, weil sie nur das Ego kennen und von dem Ego mit einem gewissen Recht sagen, das muss überwunden werden.
Nirvana.
Also nur was sie nicht wissen, das Ich ist genau, hat diese Nirvana-Qualität, weil es aus dem Nichts schöpft und sich selbst aus Nichts heraus schafft. In deinem Nichts hoffe ich, das All zu finden. Das ist das eigentliche Ich. Und das kennen sie aber nicht wirklich. Das war halt vor allem die Aufgabe des Westens, dieses Ich-Prinzip einmal hereinzubringen. Und das ist sicher einer der geistigen Probleme jetzt, die es zu lösen gibt in der Zukunft, dass dieser ganze alte Orient, also diese Kulturwelt, die dort ist, die diese ganz hohe Geistigkeit gebracht hat und wo sich vieles noch erhalten hat, nur ein Problem ist es mit dem Ich-Prinzip. Das ist ihnen nicht fassbar noch irgendwo. Und ist mit der Grund, warum heute jetzt der Materialismus wieder sehr stark ist, weil diese ganze Geistigkeit, die nicht durchs Ich geht, die wird nicht akzeptiert, mit Recht, in einer gewissen Weise mit Recht. Das heißt, wo ich da stehe und Wort von oben rieselt, so wie die Gottheit will. Das
wird nicht akzeptiert von den fortschreitenden Entwicklungskräften.
Ja.
Du meinst du, gell?
Ja, richtig, ja.
Von anderen wird das sehr wohl akzeptiert.
Ja, aber von den wirklich fortschreitenden, daher sind viele unter denen, die das einfach ablehnen, einmal eine gewisse Berechtigung drinnen, weil es wäre völlig ungesund, wenn das einfach sich in alter Form weiterschleppen würde. Sondern ich muss auf den Punkt kommen, da stehe ich unten, der Deckel ist zu und jetzt schnaufe ich einmal durch und dann entscheide ich. Vielleicht komme ich dann irgendwann drauf, da ist was aufgekämmt. Was ist denn das? Und dann schaue ich einmal. Aber dann mache ich auf. Also das heißt, an der Schwelle sind wir jetzt. Und daher ist eine Berechtigung da, dass man sagt einmal, das Alte muss jetzt einmal aufhören. Auf die Art geht es nicht mehr. Und da gibt es aber jetzt viele Knoten halt drinnen. Also, weil vieles eben aus dem alten Osten nachkommt. Man hat im Westen eben dieses, ich nenne es halt einmal jetzt New Age, ist der Name, ist gar nicht einmal so schlecht, weil es nämlich was Neues ist. Es nimmt zwar Elemente von dort, aber es ist insofern was Neues, weil es einfach diese Separierung, alemannisch da unten, luziferisch da oben, sie nennen es halt nicht so, aber mit dieser Dualität zu arbeiten. Aber ohne, dass das Ich das wirklich im Griff hat, das springt immer irgendwo hin und her. Also unter der Woche ist beim Ariman unten sozusagen und am Abend oder am Wochenende hupft es zum Luzifer hinab. Und das Wichtige, also ja nicht durchlässig das Ganze machen, ja nicht durchlässig, auf keinen Fall. Also das nimmt zwar Elemente vom Osten her, nimmt die arimanischen Elemente vom Westen und verbindet sie aber überhaupt nicht. Und das hat sehr kuriose Wirkungen dann. Also, was die Leute schreiben, ist dann sehr kurios, weil man merkt dann manchmal, einerseits ist es so dieses wissenschaftlich arimanische und dazwischen ist es wieder so was ganz Luziferisches, wo man sich denkt, wo schwimmen sie jetzt wieder hin? Es ist eine ganz merkwürdige Stimmung. Das ist aber Ausdruck eben einfach dieser einerseits ganz ins Untersinnliche ziehenden Kräfte, wie es halt im Westen Amerikas typisch ist, und andererseits dieser luziferischen, die ganz weit nach oben ziehen dort. Also da ist eine riesen Polarität vorhanden. Naja, also wir werden uns jetzt weiter beschäftigen, eben auch mit der Johannes-Problematik und dann weiter schauen, auch welche weiteren Inkarnationen dann kommen, weil wir kommen, also wisst ihr wahrscheinlich eh, dass es dann der Christian Rosenkreuz letztlich wird, aber wir werden den Weg also weiter verfolgen und können uns ja dann anschauen, eben auch wie du vorgeschlagen hast, finde ich sehr gut, die kümische Hochzeit des Christian Rosenkreuzes, aber wenn wir das wirklich ausführlich tun, haben wir mal eine Weile zu tun. Die ist ziemlich kompliziert und
ihr habt das noch nicht so ausführlich gemacht bis jetzt.
Nein, haben wir nicht.
Erwähnt wurde es öfters?
Ja.
Nicht so in die Tiefe.
Ja, richtig. Na, das können wir uns, also das habe ich vor, dorthin zu gehen. Und es gibt ja, wie soll ich sagen, eine sehr interessante Fortsetzung davon, weil Christian Rosenkreuz ja dann später eben wiedergeboren wird als der Graf von Saint-Germain. Und es gibt ein sehr interessantes Werk, das also zumindest dem Grafen von Saint-Germain zugeschrieben wird. Das heißt die Trinosophie. Und das ist also ein alchemistisches Werk, das also sehr viele Anklänge an die kümische Hochzeit hat, aber doch wieder eine neue Nuance hineinbringt. Mhm. Also die ist auch ziemlich so kompliziert. Also das können wir uns eventuell auch anschauen, diese Dinge.
Das gibt es wahrscheinlich nicht mehr, das Buch, gell?
Es gibt eine Originalhandschrift, die, ich weiß nicht, ob die jetzt im Vatikan ist oder das weiß ich jetzt nicht sicher. Also es gibt aber auch Übersetzungen mittlerweile davon auch. Und die ist auf einen sehr kuriosen Weg also gekommen, also über den Cagliostro irgendwo im der hat das im Gefängnis mitgehabt irgendwo und hat das irgendwie weitergeschmuggelt oder weitergegeben dann irgendwo. Also es hat sehr, sehr kuriose Wege genommen. Darum ist die, zumindest für die äußere Wissenschaft, die Urheberschaft nicht mit völliger Sicherheit festzustellen. Aber inhaltlich ist es sehr interessant eigentlich. Also aber das, weil es vor allem wieder deutlich einen nächsten Schritt irgendwo zeigt. Nicht eine Riesenstufe vielleicht, aber doch eine neue Entwicklungsnuance, die gegenüber der kümischen Hochzeit dazukommt. Also.
Und gibt es danach, nach dem Grafen Saint-Germain, auch eine Steigerung bis heute? Oder?
Naja, also vom Rosenkreuzertum jetzt im weitesten Sinn, aber eben jetzt nicht direkt getragen von Christian Rosenkreuz, weil der wird wahrscheinlich, ich meine, er ist in jedem Jahrhundert inkarniert, wie Rudolf Steiner sagt. Das heißt nicht, dass er in jedem Jahrhundert in die Öffentlichkeit tritt. Aber ein starker Impuls ist sicher das, was durch die Anthroposophie hereingekommen ist. Die hängt stark mit dem Rosenkreuzertum zusammen. Das, während die Theosophie und was theosophische Gesellschaft war, hat eigentlich einen ganz anderen Hintergrund. Und das, okay. ist,
aus dem Osten.
Ja, der kommt ganz aus dem Osten und es kommt aber dann ein westlicher Impuls eben auch noch dazu. Das ist nämlich auch sehr interessant, dass ja dann die Blavatsky nach Amerika gegangen ist und also diese Polarität zwischen Indien und Amerika irgendwo spielt da hinein. Und von dort stammen viele der New Age-Bewegungen in Wahrheit ab. So über sieben Ecken herum haben die von dort Impulse.
Hat irgendjemand gefragt bis jetzt, ob vielleicht Rudolf Steiner diese Individualität ist, die...
Also er ist nicht die Individualität des Christian Rosenkreuz.
Nicht?
Nein.
Hat er das selber vernannt?
Nein, also er hat überhaupt über seine Inkarnationen nicht wirklich irgendwo öffentlich ja, gesprochen. Das ist schon klar.
Er wird das nicht gesagt haben wollen, aber ob jemand von den Anthroposophen sich darüber Gedanken gemacht hat, das
könnte. Nein, es gibt also von Steiner schon irgendwo leise Andeutungen, wo Bilder herauskommen, wo man ihn neben Christian Rosenkreuz sieht oder so, das sind aber sehr, muss man alles sehr mit Vorsicht genießen, weil es ist, wenn wirklich unter dem Siegel größter Verschwiegenheit gesagt worden und manche diese Dinge kommen aber dann doch an die Oberfläche, die Frage ist, wie vertrauenswürdig das alles ist und vor allem, was es wirklich bedeutet. Der Punkt ist ja nicht immer, dass das Bild nicht stimmt, sondern die Erklärung zum Bild stimmt oft nicht. Oder nicht ganz, ist halt Herrschaft daneben. Na, aber ich würde sagen, er ist nicht Christian Rosenkreuz. Aber es hängt mit der Strömung zusammen, ist aber trotzdem auch was ganz Eigenes. Also es ist was Rosenkreuzerisches, aber was Eigenes.
Das heißt, die Steigerung ist eigentlich Steiner.
Jedenfalls für unsere Zeit, ja. Und ich meine, es ist keine Frage, wenn man sich das Werk anschaut und was da an Impulsen hereingekommen ist, haben wir noch eine Weile damit zu tun. Trotzdem sagt er immer, das ist für eine gewisse Zeit gegeben und dann wird was anderes kommen müssen. Also Anthroposophie ist in der Form sicher nicht für die Ewigkeit. Nur es ist auch ganz deutlich, dass es jetzt noch nicht einmal annähernd ausgeschöpft ist, was da drinnen ist. Und bei Steiner kann man schon rechnen, dass das Nachwirkungen noch längere Zeit hat. Also so wie, weiß ich nicht, man denkt, der gute alte Aristoteles zum Beispiel, wann ist der so richtig wirksam worden im Mittelalter dann? Da war aber der Kernphilosoph, also der theologische Denker, das ist 1500, 1600 Jahre später. Das ist schon ordentlich. Und dann langsam schwingt es aus. In der Kirche eh noch lang nicht, weil da wird im 19. Jahrhundert dann endlich einmal der Thomas von Aquin zum großen Kirchenlehrer erklärt, der ganz aus dem Aristoteles wieder schöpft. Also das heißt, dann sind wir schon bei über 2000, weit über 2000 Jahren Wirksamkeit. Mhm. Aber trotzdem, das wird auch aufhören und der Aristotelismus in dem Sinn ist jetzt langsam am Ende in der Form. Es kommt was Neues, aber also so kann man schon rechnen, dass es nur eine Weile dauern wird, bis Anthroposophie wirklich
greift.
Ja, wirklich greift. Und wo andere Menschen da sind, die das auch wirklich im großen Stil umsetzen können oder einen viel größeren. Und die eben dadurch dann auch über das, was Steiner jetzt gegeben hat, hinausgehen können. Und also, aber da brauchen wir uns jetzt noch keinen Kopf zerbrechen. Jetzt müssen wir uns einen kleinen Schritt tun. Naja, in diesem Sinne, nächstes Mal weiter.
Danke.
Gerne.